Hallo Jones.
Hallo Florina.
Und wen haben wir da? Hallo Jimmy.
Hallo.
Hi.
Na ihr beiden.
Na du.
Wie geht's euch?
Super.
Ja, klasse. Und dir?
Ah ja, auch. Warum denn auch nicht, gell?
Ah ja, ist so.
Mit so zwei Goldstückchen gegenüber von mir.
Hi. Ob wir schon in Sync sind mit unseren Reaktionen.
Die Übung macht einen Meister.
Ist so. Nice.
Top.
Vierte Folge?
Die vierte, glaube ich, ja.
Miles, die vierte DSL-Folge.
Und ich bin dabei.
Und du bist dabei.
Geil.
Nice. Lass uns mal so starten wie die anderen auch. Wir haben drei Fragen an dich.
Okay, fangen wir mit der ersten an.
Was ist deine Lieblings-DSL-Erinnerung?
Oh, wow. Also ich war ja auf zwei bisher. Und bei Gutfahrt Riesenrad, als das Karussell gebaut wurde, beziehungsweise da generell der Rummel war, das war schon ziemlich cool, wo dann auch diese Schokokuss-Schleuder da war und so und man das auffangen musste. Und ich glaube so generell dieser Rummel abends, auch Henna-Tattoos und so, es gab ja so ein krasses Angebot. Ich glaube, das war so generell einfach Highlight.
Ist das das CSN in Österreich gewesen?
Ja.
Terwane. Terwane. Ich habe ein bisschen FOMO nachträglich.
Das ist auch sehr geil gewesen. Das war mein erstes damals.
Crazy, das war nämlich auch, glaube ich, beim Jannis oder war das beim Sam, sogar bei beiden nicht sogar, auf dem letzten DSL dieser Markt der Möglichkeiten-Tag. Das war auch so der Favorite, ne?
Ja, voll.
Witzig, dass das so in Erinnerung bleibt und das so oft dieses Highlight ist, was wir heute haben.
Ist auch einfach sau cool.
Ja, ist auch so. Voll. Da so ein bisschen Socializen, ein bisschen Rummelgefühl, ein bisschen mal gucken, wie kreativ die Leute geworden sind, die Stämme geworden sind. Stimmt schon.
Da war ich Jupfi damals.
Oh,
ja.
Süß.
Stimmt.
Ja, ist lang her.
Und jetzt
10 Jahre.
Ganz groß und erwachsen.
Ja,
Mensch. Das sind richtig Erwachsenenaufgaben auf dem DSL.
Ja.
Kommen wir gleich mal zu. Nächste Frage. Was ist dein Lieblingslageressen?
Lauchsuppe ist immer ziemlich weit oben.
Checke.
Ja, habe ich mir auch gewünscht für das kommende DSL. Mal gucken, was draus wird. Und auch so ein Dauerbrenner, weil es irgendwie von Wölflingsstufe an immer gab, irgendwie Lagerpizza, wenn man es halt kann. Und auch wenn nicht, dann löffelst du das Ding halt aus. Auch immer super.
Aber kannst du es?
Wir haben es, glaube ich, noch nie mit unseren Kids gemacht. Man müsste es mal ausprobieren. Ich weiß, dass der René, als er noch da war, sehr professionell die Pizzen in der Glut gewendet hat. Aber ob ich selbst so...
Gewendet?
Ja,
du nimmst einen Fertigpizzateig und belegst den und dann klappst du den zusammen so ein bisschen wie
eine Calzone.
Ja. Richtig. Aber so eine Mischung aus einem Döner und einer Calzone ist das am Ende. Dann wickelst du es wie eine Ofenkartoffel in Alufolie und wirfst es ins Feuer.
Ja. Nee, das ist ja crazy.
Ja.
Vielleicht ist das was für unser kommendes Lager, was wir zusammen hier bestreiten.
Maybe.
Vielleicht müssen unsere Kids da eingeweiht werden in diesen Gaumenschmaus.
Ja.
Ich habe irgendwann damit aufgehört, weil ich das Original nicht kann und immer die Mitte roh war. Du hattest mal eine Seite war verbrannt, eine Seite roh und
deswegen immer dann die verbrannte Seite mit dem Messer aufgeschnitten und hast das Ding einfach ausgelöffelt. Check wie so eine Suppe, aber ist auch geil.
Pizzasuppe, nicht schlecht. Okay, und letzte Frage, was darf in deinem Lagergepäck nicht fehlen? Und wir reden jetzt nicht von Isomatte, Schlafsack und so weiter, sondern in deinem persönlichen vielleicht so ein Jimmy Gadget, was immer dabei ist, ohne dass du nicht aufs Lager kannst.
Kopfkissen.
Hast du ein spezielles?
Einfach aufblasbar, kompakt, aber einfach nicht flach liegen. Also zur Not irgendwie auf dem Hike oder so auch ein Pulli, aber schlafen ohne Kopf oben ist nicht möglich.
Ist nicht möglich.
Wann hast du damit angefangen?
Ich hatte schon immer, glaube ich, Kopfkissen mit. Und ich bin auch ein Mensch, der auch generell mit dem Kopf sehr weit oben schläft. Also ich habe auch im Bett irgendwie 3 Kopfkissen, die alle mit eingebunden sind.
Immer schön die Nase oben gehabt.
So. nee, von daher irgendwie flach liegen. Also es geht, wenn ich dann wirklich fertig bin. Aber wenn man irgendwie keine Ahnung die Möglichkeit hat, ist das schon viel wert auf jeden Fall.
Ja, verstehe ich voll. Also bei mir ist auch Pulli eine Notlösung.
Ja.
Aber Kissen habe ich auch immer dabei. Ich weiß, ich habe es einmal vergessen jetzt als Leiterin und ich war so, das Lager ist vorbei. Voll. Das ist wirklich gelaufen.
Ja, Problem beim Pulli ist halt immer, entweder stinkt er schon krass nach Rauch, weil du ihn anhattest, oder er ist klamm, weil er halt im Zelt lag oder so. Stimmt. Deswegen ist Kissen wirklich Game Changer.
Ja, ich habe tatsächlich, weil ich so Packsäcke habe, irgendwann, ich glaube auf dem Lager, wo ich es vergessen hatte, habe ich einfach meinen Packsack mit Klamotten genommen und da drauf geschlafen, auch wenn es geknistert hat. Aber ich check das mit dem Kopf oben.
Voll.
Ich bin da noch nicht drin. Aber ich habe mich auch nie daran gewöhnt und habe mein Leben lang im Schlafsack ohne Kissen geschlafen. Mein Bruder hat das irgendwann vor 1-2 Jahren angefangen und hat gemeint, das ist ein richtiger Gamechanger. Und ich probiere es, solange es geht, herauszuzögern. Und dann habe ich noch dieses Premium-Upgrade und musste nicht andere Mittel irgendwann nehmen, wie so ein Feldbett oder sowas. Boah, da schüttelt es mich.
Ja, das, ich glaub, das ist aber der Zeitpunkt, wenn wir zu alt sind zum Pfadfinder sein. Nicht Pfadfinder sein, aber vielleicht zum Umlauflager zu fahren.
Ja, ich weiß auch nicht, davor. Wenn wir nächstes Jahr mit der Feuerwehr dann auch wegfahren, das sind alles so Feldbettenschläfer.
Und du so, nee Leute, diese Matte ausgebreitet.
Das wird eine andere Welt werden auf jeden Fall.
Ich fand das richtig erstaunlich. Ich will niemanden schämen, deswegen sage ich nicht, welcher Stamm es war, aber ein Stamm aus unserer Diözese, die fahren immer mit Feldbetten weg. Und ich bin bei denen in die Jurte gekommen und habe mir das mal angeguckt. Und die haben mir das stolz präsentiert und die haben alle Feldbetten aufgereiht und so Schwedentische, das sind wie so, also wie Schwedenstühle zum Klappen, so kleine Seitentische, die wie Beistelltische neben den Feldbetten stehen und sieht aus wie Hotelzimmer. Dann liegt da das Buch drauf und die Brille und so. Und ich dachte wirklich, crazy.
Das ist super crazy.
Aber es nimmt ja auch krass viel Platz weg, oder? Ja,
natürlich.
Also es ist ja, wenn du überlegst, einfach Isomatte, Rucksack vorne an die Füße irgendwie knallt, kriegst du ja auch viel, viel mehr Menschen in so ein Zelt.
Voll.
Ich kenne auch Menschen tatsächlich aus unserem Stamm, die sich einen Nachttisch bauen. Aber das ist sehr rudimentär aus einer Tupperdose, in der alle wichtigen Wertsachen drin sind. Und die wird dann aber schön hingestellt und dann werden die Sachen oben drauf deponiert und platziert. Finde ich aber auch, das finde ich gut. Das mag ich tatsächlich.
Aber das ist, ich habe auch dann erst den Need überhaupt verstanden dafür. Für diese Nachttische, weil ja das Feldbett viel höher ist. So kannst du ja ein Brett auf den Boden legen und hast voll das Ziel erreicht.
Ja. Ich finde es eh witzig. Ich glaube, jeder hat da so wirklich krass seine Routine, wie er was um den Platz rumlegt und griffbereit oder auch nicht. Und,
also bei mir ist es immer unordentlich, aber mehr habe ich auch nicht an Routine dafür.
Ich habe mir von der Jacqueline irgendwann angewöhnt, den Schlafsack zusammenzurollen morgens. Vom Fußende aus.
Ja,
das ist schon sehr geil, weil dann hast du immer den Kopf, dann findest du direkt in deinen Schlafsack, egal wie dunkel es im Zelt ist. Und man hat keine Schnecken und keine Spinnen im Schlafsack. Das war Jacquelines Grund, weshalb sie das gemacht hat.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Hatte ich.
Mir ist eine Geschichte eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich die euch schon mal erzählt habe. Mein Bruder ist ja auch Pfadfinder. Und der hat so vor einem halben Jahr im Zelt geschlafen. Und irgendwie nachts hat er gemerkt, hier ist irgendwas Schleimiges unterwegs.
Nee, hör auf.
Und er hatte eine Schnecke im Schlafsack und war so, aber ich penne einfach weiter. Hat weiter gepennt. Und irgendwie nach so 2-3 Stunden ist er wieder aufgewacht. Na, irgendwas habe ich im Mund.
Nein.
Aber ich penne einfach weiter. Und am nächsten Morgen ist er aufgewacht und hat Mundcheck gemacht und hat gemerkt, okay, irgendwas ist hier ganz seltsam in meinem Mund gewesen. Und der hat den Schreck im Schlaf gefressen.
Und den Kopf. Das wäre mein Albtraum.
Und er hat gesagt, es war auch sehr widerlich. Und auch das, also er hat danach
seine Zähne geputzt. Er hat sich zweimal aktiv dafür entschieden, weiter zu schlafen. Ich glaube, es war auch irgendwo seine Schuld.
Voll. Ich hatte, ich weiß nicht, 2018 oder so auf dem Pogo, also Fadi-Lager, hatte ich eine Ameise im Ohr.
Eine Ameise im Ohr?
Ja, die ist da reingekrabbelt. Und das war auch, ich bin dann nachts wach geworden, habe dann nur gemerkt, okay, in meinem Ohr bewegt sich irgendwas und die ist dann wirklich so auch in den Gehörgang rein.
Oh nein.
Und dann habe ich dann da im schlaftrunkenen Zustand mir ein Grashalm genommen oder so und habe dann in meinem Ohr rumgestochert, bis es irgendwann aufgehört hat zu krabbeln. Habe ich dann umgedreht und einfach weiter gepennt. Das war auch stark, ja.
Mein größter Albtraum tatsächlich ist, weil wir, also man macht ja nie Eingänge zu von irgendwelchen Zelten, also seltenst, es sei denn, es ist eisekalt. Ja. Mein Albtraum ist, dass sich irgendwann entweder ein Wildschwein oder ein Reh im Zelt verirrt. Ich habe wirklich Angst davor, dass irgendwann so ein Wildschwein einfach reinrennt und dann panisch wird und im Kreis rennt.
Kennst du diese Geschichte von Eitelborn?
Bitte sag mir nicht, dass das passiert ist.
Nee, kein Wildschwein. Aber die haben letztes Jahr Jubel gefeiert, glaube ich. und morgens auf einmal ein Fuchs.
Ja. Nein, nein, oh nö, das will ich auch nicht.
Und der Fuchs ist dann so rum, und die schlafenden Leute, und es gibt ein Video davon, wie der das lang tapselt. Und dann er den Schuh
vom Tim
klaut. Und dann hat der Tim den irgendwie verscheucht und dann ist er zu Michi gegangen und hat dem seinen Schuh geklaut und mit in den Wald getragen. Und es gibt so ein geiles Bild davon, wie der da sitzt und dieser Fuchs den Schuh klaut. Ja.
Okay, aber ich glaube, ich will das Video sehen. Aber siehst du, das ist mein wahr gewordener Albtraum. Also ja, es geht tatsächlich.
Ist ein valider Punkt auf jeden Fall, weil wir sind halt irgendwo im Wald.
Voll.
Ja. Aber ja, keine Ahnung. Das Ding ist, wenn du bei uns in der Leiterrunde irgendwie übelst die Schnarchnasen hast, kommt halt auch keiner.
Das stimmt. Also eigentlich ein Hoch auf die Schnarcher.
So.
Siehst du so? Einfach mal das Ganze umdrehen. Ein Hoch auf die Schnarcher. Ja. Vielleicht sollte ich anfangen, mich neben die Schnarcher zu legen.
Ja, außer der Bär denkt, er hat seinen Bruder gefunden.
Das wäre schlecht.
Vielleicht kuschelt er sich dann auch einfach mit in die Jurte.
Ja, da auch okay. Das ist okay. Das ist immer willkommen so. Also wenn sich jemand hinlegen will zum Schlafen, ist fein. Ja. Aber nicht verirren, bitte.
Schön.
Schön, schön. Lass uns mal zum Punkt kommen. Jimmy, du bist ja nicht umsonst hier. Was ist denn deine Aufgabe auf dem DSL?
Ja, ich bin mit in dem AK-Sicherheitskonzept. Haben uns da auch schon viel mit dem DSL an sich auseinandergesetzt. Hatten ja ein Sicherheitskonzept vom letzten DSL irgendwie als Grundlage.
Was?
Wo dann beispielsweise drin steht, was passiert, wenn irgendwelche Gefahren oder so auftreten und wie man dann verfährt und umzugehen hat.
So und zum Beispiel so Gewitter,
richtig,
oder
Unwetter oder so. Mhm. Und was für, wie gesagt, Verfahren dann angewandt werden, worauf man vielleicht auch achten muss im Vorhinein, irgendwie mit der Platzbesichtigung oder so. Mhm. Und haben uns dann da zusammengesetzt, Pläne geschmiedet, auch irgendwie, wenn jetzt keine Ahnung, ein Feuer ausbricht oder so, wie man den Platz zu verlassen hat und so. Okay. Und beispielsweise bei jetzt irgendwie krassen Unwettern, wenn man evakuieren muss, weil es halt einfach viel zu gefährlich auf dem Platz ist, in welche Räumlichkeiten man gehen kann. Und genau, das macht so grundlegend unser AK.
Cool. Hast du schon mal an sowas vorher gearbeitet oder warst du schon mal in so einem AK?
Nee.
Also hast du irgendwie.
Es war so, also ich glaube, in der Interesse halber einfach über die Feuerwehr auch so irgendwie mit reingerutscht. Und weil ich irgendwie am DSL mitarbeiten wollte, weil es halt einfach ein cooles Projekt ist so, bin dann einfach mit rein und habe dann so ein bisschen mit reingeschnuppert, geguckt generell, was unsere Aufgaben überhaupt sind, weil vorher hat man halt gar keine Vorstellung irgendwie, was da alles am Ende mit reinfällt. Und genau, dann haben wir uns die Themen aufgeteilt und dann ging das eigentlich relativ flott auch los. Ja.
Cool. Wie viele Leute seid ihr?
Wir müssten 4 Personen sein.
Das ist ja, also das finde ich so cool daran, weil eigentlich im besten Fall kriegen wir das ja alle gar nicht mit, was ihr dafür Arbeit macht.
Richtig.
Außer vielleicht bei irgendwelchen allgemeinen Lagerregeln so, die wichtig sind für die Sicherheit, aber im besten Fall greift ja nichts davon.
Richtig.
Aber cool zu wissen, dass man da irgendwie so gut vorbereitet ist.
Ja, also wir werden vorhinein, die Projektleitung hat ja eh Plan davon, also wir haben das auch auf, ich glaube, 28 Seiten ausgearbeitet dann. Da fehlen noch ein paar Punkte, die noch nachgebessert werden müssen, aber das Grundkonzept steht auf jeden Fall schon. Und die Lagerleitung hat ja auf jeden Fall Plan davon und es wird so ein, ja wahrscheinlich so einen kleinen Zettel oder so geben, einfach auch an alle Helfenden und Leitenden, die dann auch so einen groben Umriss bekommen von dem, was irgendwie wichtig ist. Aber so das große Ganze, wenn man Interesse hat, wird es meines Wissens nach auch hochgeladen, aber interessiert im besten Fall erstmal nicht, sondern ist halt immer nur, wenn dann irgendwie ein Fall eintritt, irgendwie vonnöten. Ja.
Ja, okay. Gehört dann zu so einem Sicherheitskonzept auch dazu, dass ihr so Beschilderungen auf dem Platz macht? Oder ist das eher so, also oder ist das so eine Zusammenarbeit mit Lagerleitung, Infrastruktur?
Ja, ich glaube also so Platzbeschilderung und so, das ist ja dann, glaube ich, nicht unser Aufgabengebiet. Aber dann beispielsweise, wo jetzt Versammlungsorte sind, wenn man irgendwie entfluchten muss oder so, da wird es schon Schilder geben, beziehungsweise wird auch informiert. Im besten Fall wird auch einmal geprobt, dass man irgendwie entfluchtet, damit auch jeder einfach weiß, wo muss ich hin, was sind irgendwie wichtige Punkte und damit jeder an seinem richtigen Platz am Ende ist. Genau.
Das heißt, kann man das dann vorstellen wie Feueralarmübungen aus der Schule?
Ja, so ungefähr ist das geplant auf jeden Fall, ja.
Und du läufst dann rum und sagst Alarm.
Ja, hast du ein Megafon?
Also es wird ein Megafon geben. Es gibt so eine Sicherheitskiste. Mhm. Und dann wird auf jeden Fall kundgetan, dass jetzt irgendwie eine Gefahr ausgeht und dass man jetzt entfluchtet. Und dann gibt es zwei Sammelpunkte. Mhm. Und da werden dann gecheckt, ob alle auch da sind, die da sein sollen. Und dann geht es entweder, wenn die Gefahr gebannt ist, sage ich mal, zurück auf den Platz oder dann halt genau weiter in die Evakuierung.
Mhm. Das heißt, es ist dann quasi auch wichtig, weil wir sind ja schon eine Menge Leute. Ich glaube, was habe ich vorhin gehört? 450 Leute circa?
428 stand jetzt.
Okay,
dann aber poker ich jetzt mal auf 450. Aber nur Teilnehmende oder Mitleiter?
Mitleitern und Helfern und
allem. Okay. Gut. Heißt aber auch im Endeffekt, irgendjemand muss ja die Übersicht haben. Das heißt, im besten Fall weiß ich auch als Leiterin, wie viele Leute gehören zu meinem Stamm dazu, damit ich vielleicht die irgendwie zusammensammeln kann und dann die Info geben kann, hey, wir sind komplett.
Genau, also es gibt ja dann Teilnehmerlisten und dann wird es auch Menschen von uns geben, beziehungsweise von der Projektleitung, die dann vor Ort irgendwie auch wie so eine Checkliste haben und dann gucken, ob auch alle da sind. Und wenn das der Fall ist, kann man dann weiterverfahren. Genau.
Okay, cool. Das heißt, man muss sich auch immer aktiv an- und abmelden, wenn man...
Richtig, wenn man den Platz verlässt. Das ist vor allem bei den Hike-Tagen dann wichtig, einfach um zu wissen, wer ist jetzt gerade noch vor Ort und wer nicht. Dass, wenn irgendwie ein Notfall eintreffen sollte, dass man dann weiß, okay, die Person suchen wir jetzt nicht noch auf dem Platz, sondern die sind halt einfach aktiv nicht da. Ist halt auch für irgendwelche Besucher oder so, wenn man mal irgendwie unterwegs ist, wichtig, dass man sich dann da ab- und wieder anmeldet.
Gibt es da so eine offizielle Stelle dann für?
Da wird es dann wahrscheinlich bei der Projektleitung einfach einen Punkt geben.
Ich habe gehört, dass das im Rathaus stattfinden kann.
Ah, die das würde ja Joy, Sinn.
Unsere Bildungsreferentin, die wird wahrscheinlich das Rathaus betreiben und da quasi für alles Amtliche zuständig sein.
Perfekt.
Ja, da gibt es bestimmt auch Stempel für irgendwas.
Auch die Stirn. Angemeldet.
Abgemeldet. Dann sieht man, wer viel kommt und geht. Ja. Ist entfluchtet ein professionelles Wort oder ist das ein abwergender Wort?
Nee, das ist ein professionelles Wort.
Okay.
Ja. Es gibt erst eine Entfluchtung und danach Evakuierung. Genau. Das sind zwei verschiedene Punkte.
Entfluchtung heißt, alle vom Platz runter an den sicheren Ort.
Genau, Entfluchtung erstmal schnell irgendwie weg.
Aus der Gefahrzone wahrscheinlich.
Richtig, und Evakuierung ist dann das, was im Nachgang irgendwie passiert, wenn man komplett weg davon muss.
Crazy, ja. Habe ich was Neues gelernt heute. Du auch?
Deswegen heißt es ja aber auch Fluchtwege und nicht Evakuierungswege. Irgendwie bei öffentlichen Gebäuden oder so sind ja alles Flucht- und Rettungswege.
Was ergibt es denn?
Okay. Ja.
Habt ihr auch wie so eine Art Räumungs... Zeit?
Nee, eine Zeit haben wir uns nicht vorgegeben. Sollte halt trotzdem schnellstmöglich passieren. Mhm. Und man wird halt einfach sehen, wann die Personen eintreffen. Also die Sammelpunkte sind jetzt auch nicht irgendwie krass weit vom Platz weg. So, dass das eigentlich relativ fix auch gehen sollte und im besten Fall ja eh passiert.
Okay. Heißt, im besten Fall gehe ich aber nicht über die Bar oder Café,
man sollte auf direkten Wege gehen, nicht irgendwie nochmal im Zelt vorbei, irgendeinen Kram schnappen, sondern einfach auf direkten Wege. Es sind auch noch Personen dann da, die über den Platz gehen und gucken, dass auch wirklich alle irgendwie weg sind. Und genau.
Keiner mehr in der Jurte pennt. Oder?
Bitte lassen Sie Ihr Handgepäck an Bord.
So, ich kenn's ja von der Arbeit.
Witzig, bei uns heißt es nämlich aber ja nur Evakuierung, weil du ja nicht entfluchten kannst.
Ja.
Also du evakuierst halt direkt. Also entfluchten wäre nur ein kurzer Weg, der da gehen würde.
Mhm. Die Florina arbeitet in einem Flugzeug.
Ja. Das ist ein guter Side-Fact.
Ja. Wurde einer von euch schon mal entfluchtet oder evakuiert? Außerhalb von einer Übung?
Nicht, dass ich wüsste.
Nee. Okay. Wenn war es nur Fehlalarm.
Doch, ich glaube auf dem Festival wegen Unwetter.
Prisma.
Auf dem Prisma, stimmt.
Ja, da war ich nicht da
okay.
An dem Abend, aber auf dem Festival auf jeden Fall.
Stimmt.
Und auf dem Prisma wird auch wegen starkem Unwetter entfluchtet, nicht evakuiert.
Stimmt.
Aber ich habe gerade dran gedacht, ich war nämlich mal mit der Arbeit irgendwie in einem Gebäude und wir mussten noch so nach 20 Minuten oder so kurz ins Rathaus von der einen Stadt und da einen Server in den Serverschrank stellen. Und während wir da waren, kam auf einmal rein, Sie müssen jetzt raus, 5 Minuten vorher fertig waren. Also es war wirklich, Sie müssen jetzt raus, das Gebäude brennt.
Um Gottes Willen.
Und es war sehr witzig, weil es war für ein Wasserwerk. Ich arbeite für Kläranlagen und Wasserwerke. Und als wir dann draußen standen, kam die Feuerwehr, weil irgendjemand so einen kleinen Radiator zu nah an einen Vorhang gestellt hat und dann Und die Feuerwehr bestand aber original aus denselben Menschen wie das Wasserwerk. Also die Leute, von denen wir eine halbe Stunde früher gesagt haben, ah, wir gehen kurz ins Rathaus, die kamen dann an. Der Chef vom Wasserwerk, auch der Chef von der Feuerwehr.
Ah ja, perfekt.
Das ist ja eh das Beste, was du machen kannst, wenn irgendwie die Gemeindearbeiter auch mit in der Freiwilligen Feuerwehr sind und dann da direkt auch vor Ort sind, wenn irgendwas sein soll.
Voll. Und selbe Befehlskette.
Ja.
Ein Traum. Und dann dürfen wir auch noch schnell unsere Arbeit fertig machen.
Das war nicht auf dem schnellsten Weg entfluchtet und evakuiert.
Nee. Ja, wir mussten erst gegenüber einen Kaffee trinken gehen.
Ah ja, okay.
Wichtig.
Und wichtig.
Ja.
Aber das war tatsächlich auch das einzige Mal. Sowas passiert ja auch gar nicht so oft.
Also ich weiß, dass ich im Hotel, auf der Arbeit quasi, im Hotel, kurz bevor ich sowieso los musste, ging der Feueralarm los. Und ich hatte aber schon quasi alles bei mir und war dann so, ja, dann nehme ich auch alles, es ist fertig gepackt, nehme ich, ja. Also ich nehme das jetzt mit. Und mein Kollege war direkt nebendran im Zimmer und ich habe dann bei ihm geklopft noch, weil ich wollte ihn mitnehmen, stand er vor mir so in Unterhose mit Zahnbürste in der Hand und ich war so, hä, also der Feueralarm ist an, so willst du nicht los? Und er so, ach, ist bestimmt nur ein Fehlalarm. Ja, er hat einfach entspannt weitergemacht. Und ich war die Einzige, die auch irgendwie aus dem Zimmer kam. Also ich bin die Einzige, die dann rausgegangen ist auch und bin dann runter und meinte so, hallo, hier, also auf unserem Stockwerk war ein Feueralarm. Und sie so, ach so, ah ja, okay. Und war ganz irritiert darüber, dass ein Feueralarm in diesem Gebäude anscheinend war.
Okay. Also
ich war wohl die Einzige, die das ernst genommen hatte. Ja, genauso habe ich auch geschaut, Jones.
Okay, so sollte Entfluchtung nicht funktionieren.
Habe ich mir auch gedacht.
Ja. Nee, was auch mit unserer Aufgabengebiet fällt, sind beispielsweise die Sanitäter, die es auf dem Lager geben wird. Da haben wir jetzt auch demnächst ein Treffen, wo wir uns mit den Personen, die eine Sanitäter, eine Ausbildung haben, eine medizinische, mit denen wir uns treffen und schon mal bequatschen, wie sie zeittechnisch können und wie wir so schichtplanmäßig das dann aufbauen werden. Mhm. Genau.
Wie viele sind das bisher? Ich habe irgendwas
im Kopf. 2 bis 3. Ja, also eine Person ist noch unklar, aber 2 haben uns eigentlich fest zugesagt. Mhm. Genau.
Und die haben dann eins von den kleinen Gebäuden oder haben die ein Ärztehilfezelt?
Ich denke, dass das so sein wird. Fest kann ich das aber auch noch nicht sagen. Ja.
Cool.
Und die sind dann das Lazarett.
So ungefähr, ja. Die dann für die kleinen und großen Wehwehchen vor Ort sind.
Cool. Und für Zecken.
Ja, ich wollte gerade sagen, Zeckensplitter, ne?
Ja.
Alles, was so Wehwehchen sind auf dem Lager.
Oder Lebensmittelvergiftung.
Ja, hoffen wir einfach mal nicht, dass das nochmal passiert. Nein, das wird diesmal nicht passieren. Ne? Das haben wir einmal durchgemacht in der Diözese, das passiert nicht nochmal.
Wurde natürlich bei uns auch behandelt. Steht auch alles mit dem Sicherheitskonzept, was bei, ja natürlich.
Ah, weil du aus den vergangenen Lernen.
Ja, es stand im vergangenen auch schon drin. Okay. Also
deswegen
es
wurden sie ja auch eigentlich so in Quarantäne gesetzt.
Ach, stimmt, es gab ja den ganzen Quarantäneplan auch beim Essen und sowas.
Ja. Und den gibt es auch wieder.
Okay.
Ja. Sehr gut. Hat ja auch funktioniert, dass es nur in dem einen Subcamp geblieben ist.
Ja.
Mhm. Siehst du? War zwar blöd für das Subcamp, aber der Rest
aber hat der Rest davon ist profitiert. Verschont geblieben, ja, absolut.
Stimmt. Aber das wird ja dann auch, wie ist das quarantänemäßig, dieses DSL? Weil wir haben ja auch nur 4 Subcamps, also die Menschenmengen sind ja deutlich größer auf einem.
Ja, also es wird auf jeden Fall wieder irgendwie kompakt gehalten, dass erkrankte Personen irgendwie nicht über den kompletten Platz laufen werden, dann wird es irgendwie eine Quarantäne, Toilette und so weiter, wie auch beim letzten Mal geben. Dass man die Person halt so gut es geht irgendwie abschottet und dann halt überwacht, was irgendwie Symptome sind, was irgendwie, keine Ahnung, eher Richtung nach Hause gehen muss oder was man irgendwie vor Ort noch ganz gut verkraften kann an irgendwelchen Symptomen und so. Genau.
So, dass da nicht das ganze Lager krank wird.
Das wäre natürlich der Super-GAU, ja.
Ist das auch der Grund, warum die Essensausgabe, oder weißt du dazu mehr, warum die Essensausgabe verändert ist?
Kann ich nichts zu sagen bisher, nee.
Okay. Gibt es ein Aufgabenfeld in deinem AK, bei dem du nicht gerechnet hast, dass es mit dazugehört?
Nicht direkt. Ich fand nur irgendwie erstaunlich, wie umfangreich es ist. Wir haben halt wirklich diverseste Fallbeispiele irgendwie durchgenommen, was irgendwie auftreten kann. Halt Unwetter, Krankheiten, sonstige Gefahren von irgendwie Störern von innerhalb, also von uns aus den Pfadfindereien, aber auch außerhalb, die dann irgendwie auf den Platz kommen.
Mhm.
Ist halt wirklich sehr, sehr umfangreich, in welchem Umfang wir da Fälle betrachtet haben, was irgendwie passieren kann und wie wir darauf im besten Fall reagieren und auch wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Fall eintritt. Genau.
Es gibt also quasi dieses 28. Dokument, das 28-seitige Dokument, also wie ein kleines Büchlein, und dann Mann kommt auf den Platz, schlägst du Mann kommt auf den Platz Seite auf und siehst das machen.
So ungefähr, ja. Also du hast ja wirklich diverse Fallbeispiele und wenn der Fall eintritt, guckst du einfach an, was ist geplant und was machen wir jetzt. Dass du halt auch einfach in dieser Stresssituation nicht irgendwie alleine dastehst, sondern halt einen Leitfaden hast, an dem du dich entlang hangeln kannst, um dann halt einfach einen kühlen Kopf zu bewahren. Und auch irgendwie an der sicheren Seite bist und nicht irgendwie jetzt noch irgendwie krass viel planen musst oder überlegen, sondern dass du einfach direkt dieses Dokument hast und starten kannst.
Mega cool. Ja, um meine jetzt mittlerweile begründete Angst abzufragen, habt ihr auch Wildtiere abgearbeitet, beziehungsweise ein Konzept, was ist, wenn Wildtiere da sind? Habt ihr Kontakt zum lokalen Jäger oder
Jägerin? Das zum wurde Forst? Tatsächlich noch nicht bedacht.
Siehst du, jetzt hast du was.
Meines Wissens nach ist der Großteil vom Platz aber eingezäunt.
Ah, okay.
Genau, ich war zwar noch nicht vor Ort. Nein. Jones sagt nein.
Also ich war auf dem Platz und ich erinnere mich nicht.
Okay,
Zäune
dann
wahrgenommen. Ich habe Büsche wahrgenommen.
Ist das gefährliches Halbwissen? Nee, aber die Gefahr wurde noch nicht bedacht. Siehst ist du? Aber ein Punkt, den ich gerne nochmal ins nächste Treffen mit reinnehme.
Valide, valide. Gut, dass wir drüber sprechen.
Absolut.
Ist bei mir aber auch gefährliches Halbwissen. Kann sein, dass der im Wald irgendwo später abgezäunt ist. Ist ja auch ein Naturschutzgebiet in dem Sinne.
Ah, okay. Ja. Ich habe irgendwo gesehen, in der Nähe ist ein Froschsee, ein kleiner oder ein
Frosch. Ja, es sind generell so Tümpel,
ja.
Ziemlich nah, die dann auch nicht begehbar sein sollten oder nicht begehen werden sollten.
Ich habe noch eine Katastrophenfrage. Ich weiß, dass es ein Lager von einem Stamm in dieser Diözese gab, was abgebrochen bzw. tatsächlich evakuiert werden musste, nicht nur entfluchtet werden musste, auf dem es zu einem so starken Aufkommen von Stechmücken kam, dass teilweise Menschen ins Krankenhaus mussten. Seid ihr dafür vorbereitet, wenn da so viele Tümpel sind? Oder ist das was wir vielleicht alle zusammen bedenken sollten?
Ich denke, das sollten wir alle und Co. absolut, dass man halt einfach in der Natur ist und nicht nur an diesem Platz irgendwie viele Mücken oder so sein werden, sondern dass halt generell, auch wenn man jetzt im Brexbachtal oder so ist, überall, wo Wasser in der Nähe ist, weiß man, dass man irgendwie hohes Mückenaufkommen haben kann.
Aber gut zu wissen, weil, ne, da
absolut. Guckt,
also, weil See oder so hätte ich jetzt da nicht verordnet, aber gut zu wissen, wenn da so viele Tümpel sind.
Das ist vielleicht absolut. Echt ein, und guter dass man Hinweis da halt ist. Einfach. Generell, also ich habe immer irgendwie Mückenschutz dabei auf jedem Lager und dass man da dann halt einfach vorbereitet ist. Ja.
Verrückt. Ja. Ich habe mich noch gefragt, wenn du sagst, die Tümpel sind auch nicht begehbar, hat sich mir eröffnet, habt ihr auch das umliegende Gebiet quasi angeguckt, irgendwelche Straßen und Gefahren, die von da, also?
Also wir haben uns genau Straßen angeguckt, wo irgendwie Gefahrenstellen sein könnten, generell dann umliegend dann Seen, Tümpel, wo man eventuell relativ nah hingehen könnte. Und genau, aber wir haben jetzt keine irgendwie krass befahrenen Straßen. Also wir sind schon im Platz auch ziemlich außerhalb von Immenhausen, sodass da auch, wenn man vom Bahnhof hochläuft und so, jetzt nicht die Gefahr hat, dass man irgendwie krass viel Personenverkehr in PKW oder so hat, wo dann auch Gefahren von ausgehen.
Aber das würde prinzipiell auch dazu zählen, und damit man auch einen Plan machen, wie man am besten solche Straßen überquert.
Absolut. Oder sonst also wir haben uns auch an einem Schutzkonzept von, ich glaube, den Malteser Jugend, die da auch ein großes Lager abgehalten haben, orientiert. Die hatten beispielsweise ein Einbahnstraßensystem organisiert. Davon haben wir jetzt abgeraten, weil wir einfach gar nicht so das Aufkommen an Autos und so haben. Da halt einfach alle mit dem Zug anreisen und somit da auch wenig Verkehr erwartet wird. Okay.
Aber das ist jetzt nicht so auf dem Platz wie zum Beispiel im Brexbachtal, dass man da auch so Durchgangsverkehr hat im Sinne von Wanderer, Fahrradfahrer oder so? Oder geht da schon ein Weg durch?
Nee, eigentlich nicht. Okay. Wir sind da schon ziemlich unter uns. Okay.
Das ist ja auch, daneben sind direkt Felder von Bauern, die man auch dazu mieten kann, glaube ich, wenn man noch größeres Lager hat. Das ist eher so ein bisschen
bisschen ab vom Schuss.
Weil man hat es ja so in Westernohe, auch im Brexbachtal, dass einfach vielleicht mal fremde Personen durchlaufen, weil sie einfach wandern gehen oder Fahrrad fahren oder mit ihren Doggos spazieren gehen.
Der Platz ist aber auch an sich ein bisschen kleiner und kompakter als sowas wie Westernohe oder Brexbachtal. Sehr viereckig. Also das war wahrscheinlich auch mal ein altes Feld, schätze ich, so wie das aufgebaut ist. Oder so 3-4 Felder.
Ja.
Und das ist einfach rechteckig. Oder Und da ist ein kleiner Weg drin.
Ja, voll. Ist aber auch fürs DSL generell, glaube ich, ganz cool, dass es nicht wie auf dem letzten ist, dass man irgendwie weite Fußwege oder so hat, um halt von dem einen Subcamp zum anderen zu kommen, sondern dass man einfach irgendwie kompakter ist, auch mal schnell irgendwie zu einem anderen Subcamp irgendwelche Freunde besuchen kann oder so. Wird, glaube ich, ganz cool.
Und macht das Schutzkonzept dann ja auch simpler.
Absolut. Ja, weniger Wege, die man irgendwie auch für irgendwelche Rettungskräfte oder so bedenken muss. Alles zentraler, kompakter, auf jeden Fall.
Ich habe noch eine Frage, und zwar Thema Anreise und Abreise. Mhm. Fällt das auch mit unter eurem Bereich? Also habt ihr auch ein Konzept für die Zugfahrten in irgendeiner Form gemacht?
Also für die Zugfahrten nicht. Was wir mit bedacht haben, sind die Hikes, an denen die Stufen dann unterwegs sind, wie man da verfahren kann. Beispielsweise, dass immer Notfallfahrer irgendwie erreichbar ist, Tag und Nacht, wenn irgendwie was auftreten sollte, dass man da irgendwie Unterstützung bekommt und auch generell eine Nummer, die man immer erreichen kann.
Ah, okay.
Genau, also das haben wir mitgedacht.
Gar nicht mal nachgedacht, aber klar.
Voll gut. Für die Zugfahrt direkt jetzt nicht, aber dann so quasi ab Immenhausen, dann der Weg hoch wurde mitbedacht.
Okay.
Genau.
Muss man so eine Veranstaltung irgendwo anmelden offiziell? Also keine Ahnung, so sagt man dann der ortsansässigen Feuerwehr und dem Rettungsdienst irgendwie Bescheid, so hey, wir haben hier jetzt ein großes Lager, da werden 450 Leute sein. Oder wie läuft das ab?
Also anmelden direkt nicht, weil es ja ein privater Platz ist,
den
wir einfach
aber eher so ein Heads-up, mieten. So, hallo,
aber
wir sind
genau,
hier.
Wir haben irgendwie der Ordnungsbehörde, sagen wir Bescheid, dann auch irgendwie dem Rettungsdienst der Feuerwehr, dass wir einfach da sind und wenn irgendwas sein sollte, dass die da Bescheid wissen. Aber wir gehen ja im besten Fall nicht davon aus, dass wir sie brauchen werden.
Ja.
Dem örtlichen Jäger.
Ja, ich sag's euch.
Das kommt noch.
Ich sag's euch. Immer good to know.
Ja, genau.
Arbeitet ihr dann auch mit der Schutzhütte zusammen? Oder also gibt es da Überschneidungsmengen oder ist das getrennt von
euch? Also wir haben natürlich in gewissen Teilen auch in diesen Situationen irgendwie ja sexuelle Belästigung oder so mit eingenommen als Fälle, die passieren können. Mhm. Haben da aber ziemlich close mit der Schutzhütte gearbeitet, haben uns da Rat eingeholt, weil wir da auch einfach keine Experten sind und wollten uns dann da absichern, wie man da irgendwie verfahren sollte. Und genau, da, also da haben wir auf jeden Fall Überschneidungspunkte gehabt. Okay. Ja.
Ist die Schutzhütte dann quasi auch das, ich sag mal in Anführungszeichen, emotionale Backup für so einen Fall? Also
ja, voll.
Sind die auch explizit mit im Schutzkonzept dann?
Ja, als Support generell, dann wenn irgendwie, keine Ahnung, es reicht ja allein irgendwie ein großer Sturm oder so, ein Gewitter, wo dann die ersten Jahr irgendwie vom Kopf her nicht mehr so ganz bei der Sache sind und die bekommen dann auf jeden Fall auch über die Schutzhütte Support, wenn sie wen zum Reden brauchen oder so.
Richtig. Ja. Nice. Notfallseelsorger quasi.
Ja.
Richtig, ja.
Ja, ist immer wichtig. Mein Hirn rattert und ich überlege, was willst du Walkie-Talkies haben? Oder einer von euch? Oder dürfen wir Walkie-Talkies benutzen? Was ist Phase? Das finde ich wichtig.
Ja, die Kommunikation da oben gestaltet sich schwierig. Also wir haben die Netzkarten ausgewertet und wir sind da im besten Fall nicht, aber so wie es die Karten hergeben, ein bisschen im Funkloch. Also wird es auf jeden Fall für die Projektleitung irgendwie Funkgeräte geben, damit die sich auch schnell untereinander connecten und verständigen können. Genau, es gibt dann gewisse Eskalationsstufen, wann welche Personen noch mit in beispielsweise so einen Sicherheitskreis gehen, die sich dann beraten über das weitere Vorgehen und so. Ja. Und je nachdem, welche Personen dann drin sind, wird halt geguckt, wie umfänglich muss die Kommunikation aktuell laufen. Und dann wird das auch so sein, dass Leute aus dem Sicherheitskonzept oder auch andere Helfende, die irgendwie da mehr mit geschult sind, mit dem Sicherheitskonzept und mit den Verfahrensweisen dann auch natürlich dadurch auch Sprachrohr werden an irgendwie die Teilnehmenden und Informationen auch einfach weitergeben können, was ja auch voll wichtig ist, weil keiner will irgendwie eine halbe Stunde warten, ohne dass man weiß, was jetzt irgendwie Phase ist oder so und dass dann einfach Informationen relativ schnell weitergegeben werden können und alle erreicht.
Zwei Fragen dazu. Was sind die Schutzkreise? Also ich meine, schon mal gehört zu haben, dass ich irgendwann auch mit im Boot bin, als Diözesanvorstand, quasi als
Ja, und die Frage ist, ob auch die Menschen, also wie sehr zum Beispiel die Subcamp-AnsprechpartnerInnen da mit eine Rolle spielen oder mit drin sind. Ja. Das bin ich dann. Nein, Subcamp.
Welchem Subcamp bist du?
Winter, wie heißt das? Mr. Frosty.
Mr. Frosty, the Whistler.
The Whistler, ja.
Übrigens, kleines Update, das war noch nicht bekannt, als der Janis hier war, die Subcamp-Namen.
Stimmt, die Subcamp haben wir noch nicht bekannt. Und einige der Gedankenspinnungen, die wir hatten, sind wahr geworden. Also, ne? Und andere sind sehr an uns also an die Stämme auch weitergegeben worden, dass sie sie selber kreativ ausleben können. Also so ein bisschen, wie wir uns das schon gedacht haben. Richtig cool auf jeden Fall.
Ja, voll. Also, um auf eure Frage zurückzukommen. wir haben zum einen den Sicherheitskreis, der erstmal kompakt gehalten ist, wo die Projektleitung mit drin sitzt, das Logistik, also AK Logistik und auch ein Sanitäter, der einfach dann mit der medizinischen Komponente agieren kann. Und bei Bedarf wird dann auch die Zeltplatzleitung, also nicht wir, sondern im Hausen direkt mit einbegriffen. Dann Thema Schutzhütte, Ackerprävention oder auch, je nachdem was auftritt, Presse eventuell, wenn das irgendwie weiter umfänglicher ist. Also man weiß ja nicht, welche Fälle auftreten, aber es kann ja auch irgendwie viel passieren.
Ja.
Genau, also die sind auf jeden Fall in diesem Sicherheitskreis mit drin. Und dann gibt es noch einen Koordinierungskreis, beispielsweise jetzt bei einer Entfluchtung oder so, dass man halt einfach da auch Connections hat, beziehungsweise bei halt dann irgendwie im Feuer oder so, ist dann auch die Projektleitung drin, das Logistikteam, Zeltplatzleitung nach Bedarf und dann halt auch Vertreter von irgendwelchen öffentlichen Behörden, sei es Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, um einfach mit denen dann je auf Situation reagieren kann. Und von denen Personen werden dann auch Informationen weitergegeben dann an irgendwie die Subcamp-Leitenden beziehungsweise Ansprechpersonen und dann an die einzelnen Subcamps direkt.
Okay. Aber das heißt, Florina und ich sind erstmal fein raus und können ganz auf euch vertrauen.
So ist es.
Das ist ein High Five. Sehr gut. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, weil es ist ja noch nicht ganz Hochsommer zu dem Zeitpunkt, aber es ist ja dann doch schon vielleicht sehr heiß. Wie sieht es aus mit so Brandschutzgefahr, beziehungsweise also so Brandmaßnahmen, also Lagerfeuer etc. Ich denke da irgendwie an Lagerfeuerabende, gibt es da irgendwie.
Ja, voll.
Weil es ja nicht öffentlicher Raum in dem Sinne ist, weil sonst machen das, glaube ich, die Städte, dass sie sowas aussprechen. Und ja, also, dann herrscht wahrscheinlich was anderes für, oder das Gleiche für den Platz an Maßnahmen. Habt ihr das auch mitgedacht?
Ja, natürlich. also natürlich hat der Platz erstmal seine Vorgaben. Also wenn der sagt, nee, es ist uns zu gefährlich, irgendwie Feuer zu machen, dann können wir da auch nichts machen. Dann ist das eine Vorgabe vom Platz. Werden aber gucken, dass wir pro Feuerstelle auch irgendwelche Löschmöglichkeiten, sei es ein Eimer Wasser oder so, schon mal hinstellen und einfach da auf der sicheren Seite sind, sollte irgendwas passieren.
Weil es gibt ja so Waldbrandgefahrstufen.
Richtig,
und dann gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Maßnahmen, ne? Je nach Stufe. Okay,
genau.
Aber da werden wir dann von euch auch instruiert, wenn das so sein sollte.
Absolut, also ist ja erstmal noch viel Zeit, jetzt kann man da eh noch keine
Vorhersagen
treffen, muss man halt dann gucken, wie irgendwie die Temperaturen und Wetterbedingungen sind, wie viel es jetzt am Ende geregnet hat oder nicht und je nachdem muss man dann halt vor Ort beziehungsweise kurzfristig entscheiden. Wir hoffen natürlich, dass wir Feuer machen können und einfach eine schöne Zeit da haben, aber im schlimmsten Fall wird es halt einfach.
Ah ja, wenn es heiß ist, will ich eh kein Feuer machen, glaube ich. Und Singerunden kann man trotzdem haben.
Abends,
ich weiß.
Wenn das gerade noch so lauwarm ist und gerade so ins Kalt übergeht und dann am Feuer.
Und die Mücken und werden vom Rauch vertrieben.
Das stimmt. Aber Singerunden sind ja trotzdem auch möglich ohne Feuer, das wollte ich noch sagen. Also es das heißt ja nicht, dass dadurch entspannte Abendrunden nicht stattfinden können. Aber im Sinne der Sicherheit gehandelt werden muss.
Also Sicherheit geht ja natürlich vor den entspannten Abenden. Aber man kann ja auch so, glaube ich, ganz schön Abend verbringen, ohne Feuer. Ja. Sollte es so sein, wir wollen es natürlich nicht hoffen.
Das wird genug regnen, aber nicht zu viel.
Ja.
Ist auch immer wieder spannend, weil das so ein Kernelement der Pfadfinderei ja auch ist. Obwohl es nicht so richtig greifbar ist, wieso das Feuer da so eine Ausschlagkraft hat.
Ich weiß nicht, es hat irgendwas Beruhigendes, weil man kann auch einfach eine Stunde nichts machen, ins Feuer gucken und
es ist voll viel
abschalten.
Passiert.
Ja,
und irgendwie ist voll viel passiert, ne? Ja.
Und man hat einfach Zeit zum Nachdenken. Irgendwie, man ist so in seinen eigenen Gedanken am Ende, wenn man irgendwie auch wortlos nebeneinander sitzt und einfach ins Feuer gucken.
Voll. Ja. Ich habe das, in meiner Familie ist eine Couch-Familie, eine Wohnzimmer-Couch-Familie. Wir verbringen sehr, 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 sehr viel Zeit einfach da sitzen, da unterhalten uns. Und das ist für mich auch das Feuer, das ist so dieses Wohnzimmer. Und man sitzt ja auch nicht so wirklich gemütlich in der Regel oder so halb gemütlich. Aber das Feuer macht es gemütlich.
Ja. Ja, aber es gibt halt Wärme, irgendwie ja. Licht, dass du halt nicht im Dunkeln da sitzt. Also es gibt einem ja schon viel irgendwie auch zurück.
Ja, Komfortzone. Da hatten wir, ich glaube, in jedem Podcast mittlerweile drüber gesprochen. Was ist dein Rückzugsort beziehungsweise auch energiegebender Ort auf so einem Lager? Weil bei uns waren es unterschiedliche Momente, wo wir uns irgendwie auch mal vielleicht rausnehmen, ein paar Minuten oder auch Energie tanken, Ruhe schöpfen. Hast du sowas für dich, wo du sagst, das ist mein Moment für mich?
Ich weiß nicht. Also ich werde eh nicht komplett auf dem DSL leider da sein. Somit habe ich meine Zeit. Wir hiken mit unserer Stufe ja erstmal hin von Freitag auf Montag, werden dann im besten Fall zur selben Zeit wie alle ankommen, wir dann auch angewandert kommen. Und da ich dann montagsabends leider abreisen muss, arbeitstechnisch, habe ich dann da auf jeden Fall erstmal eine Pause vor irgendwie hoffentlich nicht so einem stressigen Wochenende, weil man weiß ja nicht, wie es wird. Ja, keine Ahnung. Also einfach morgens in Ruhe irgendwie wach werden, erstmal ein Käffchen und dann entspannt den Tag starten.
Okay, also bei dir ist es eher morgens, ne?
Ja.
Weil bei mir war es auch morgens und beim Jones war es eher so.
Ja, bei mir ist es abends.
Wenn dann die Kiddies im Bett sind.
Wenn alle im Bett sind.
Alle.
Alle.
Einfach allein nochmal.
Ja.
Ja. Ja.
Bisschen in die Sterne gucken.
Was auch immer schön. Mhm. Ich habe, obwohl es irgendwie, keine Ahnung, April ist, vor knapp einem Monat eine Sternschnuppe gesehen. Das hat mich richtig. Ja, ich weiß nicht, saß ich abends mal kurz draußen, obwohl es also gerade so kalt wurde, also es war noch erträglich irgendwie, und einfach eine Sternschnuppe gesehen, wo ich mir dachte, ey, eigentlich nur im Sommer irgendwie, wenn du eh viel draußen bist, habe ich richtig gefreut irgendwie.
Das hat was Magisches.
Ja.
Sehr schön. Oh Mensch, stimmt. Ach, da freue ich mich einfach drauf, dass wir da wirklich irgendwie 12 Tage Zeit haben, Sterne jeden Abend zu gucken und da irgendwie so im Nichts zu sein, wo keine Lichtquellen sind, außer irgendwie im besten Fall ein Lagerfeuer und vielleicht das Licht vom Rathaus oder so.
Wenn es brennt.
Wenn es brennt, nicht dann oben was. Und man da einfach irgendwie schön in den Himmel gucken kann.
Ja,
freue ich mich sehr drauf.
Ohne Lichtsmog.
Ohne Lichtsmog.
Ja, ist ein großes Thema. Deswegen ist Dorfleben auch einfach schön. Abends mit dem Hund raus, in die Wiese legen und nach oben gucken.
Oh. Voll schön. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, glaube ich. Für mich ist alles beantwortet.
Ich habe noch eine allerletzte Abschlussfrage.
Ja, auf geht's.
Und zwar, wenn ihr Funkgeräte habt.
Ja.
Was ist dein Funkname?
Oh.
Weiß ich nicht. Also,
wir müssen uns vielleicht jetzt was überlegen.
Was wäre denn cool? Was empfiehlt ihr denn?
Du brauchst was, was zu dir passt.
Mhm. Ja, dann
ich bin ja bekannt für einiges, aber vor allem dafür, dass ich sehr, sehr viel pupse. Deswegen ist mein Funkname Toter Darm. Den habe ich auch quasi geerbt, schräg geklaut von meinem Bruder, der dasselbe Problem hat. So. Aber der ist passend und jeder weiß, wer gemeint ist.
Mhm. Ja, das, ja, ist wirklich passend.
Was wäre es bei Florine?
Nicht Toter Darm. So weit bin ich schon mal. Das ist eine gute Frage.
Da geht ja viel.
Da geht schon ein bisschen was.
Klassisch sind auch Tiere.
Ja.
Der Oliver ist blindes Schaf, meine ich.
Wie kam das?
Weil der blind ist wie
ein Schaf.
Schaf, ganz klar. Ich weiß nicht.
Tiger.
Für mich gerade irgendwie so der Schnörreswackler oder so.
Wegen
dem Oberlippenbart.
Sehr gut. Schnörreswackler finde ich gut.
Finde ich richtig gut.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist gut. Das
aber was haben wir für Florina? Da müssen wir uns jetzt noch was.
Der Luke würde jetzt sagen, die Chefin.
Aber
der Point. Aber
einfach die Chefin, aber es
ist ja keine Projektleitung auch.
Nee, ist aber auch einfach langweilig.
Ja. Und ist auch kein Funkname.
Nee, ist es auch nicht. Es muss viel witziger sein.
Ja. Sterbender Schwan.
Dann gebe ich euch das einfach.
Sterbender Schwan.
Sterbender Schwan.
Wenn nicht, gebe ich euch das einfach in den nächsten Podcast mit. Habt ihr jetzt noch mal ein bisschen Bedenkzeit? Vielleicht auch mit der Person, die nach mir hier sitzen wird. Habt ihr direkt ein Einstiegsthema, was ich weitergebe?
Das ist perfekt.
Sehr gut.
Ja.
Dann haben wir jetzt ein neues Thema für
Und
quasi noch eine vierte Frage.
Falls der Gast, den ich denke, dass der potenziell möglich das nächste Mal da sein sollen würde, da ist, braucht er einen Funknamen.
Okay, spannend. Ui. Da weißt du sogar mehr, als ich schon weiß. Vielleicht weiß ich es auch schon und habe es wieder vergessen. Ich bin ein vergesslicher Muffel.
Oh, ist vergessliche das, Muffel.
Da ist es.
Da ist er doch.
Wir haben ihn, die geil. Vergessliche Muffel. Ja, ja. Wahrscheinlich weiß ich es sogar schon, aber du wirst es mir gleich nach Aufnahme ja. bestimmt
sagen. Wir haben auch noch keinen Termin, den müssen wir draus machen.
Alles klärchen.
Top, nice. Top.
Cool. Dann freuen wir uns aufs DSL.
Ja, auf jeden Fall.
Und dich da zu sehen. Und absolut. Im besten Fall ist deine Arbeit tatsächlich einfach hinfällig, weil wir es nicht brauchen werden. Und dann läuft das Lager super gut.
Absolut.
Und dann ist es richtig cool zu wissen, dass wir diesen Backup haben. Aber ja, man kann einfach
ruhigen Gewissens auf dem Lager Zeit verbringen, weil man weiß, es ist eigentlich für alles gesorgt.
Wie schön. Mhm. Danke ja, dafür. Danke für eure Arbeit.
Sehr gerne.
Danke euch. Und danke dir auch fürs Hiersein und mit uns reden darüber.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, unsere Arbeit soll ja nicht nur im Hintergrund sein und im besten Fall nicht gebraucht werden, sondern es ist immer schön, darüber auch zu reden, was man so getan hat.
Mhm. Noch eine Frage.
Ja.
Erkennen wir euch irgendwie auf dem Platz?
Also aktiv was? Nicht, okay. würde ich sagen. Sollte es halt zu irgendwie einem Vorfall kommen.
Habt ihr bestimmt Warnwesten.
Ich denke, dass es sowas geben wird, ja.
Cool, okay.
Mhm. Alles klärchen. Und ansonsten einfach Projektleitung ansprechen. Die wissen, wer Ansprechpersonen sind und melden.
Cool, super.
Aber danke. Im Optimalfall seid ihr einfach unsichtbar.
Richtig.
Optimal. Dann sage ich tschüss.
Und auf Wiedersehen.
Arrivederci.
Ciao.